Wir haben in Deutschland, ich habe, das ist ja wahrscheinlich das Thema dieses Podcasts, eine sehr hohe Bekanntheit. Und wenn das halt in anderen Ländern nicht so ist, also natürlich schauen wir uns dann erstmal die entsprechenden Märkte an. Wie ist denn da überhaupt die Markenbekanntheit? Wie ist denn überhaupt die Produktkategorie in dem entsprechenden Marktplatz vertreten? Das ist dann natürlich auch erstmal wichtig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Liquid Gel nehmen, also ist da überhaupt ein Suchvolumen hinter oder halt eben nicht? Also da schaut man sich dann halt unterschiedliche Attribute erstmal an, um da dann halt entsprechende ja, Aussagen tätigen zu können, sage ich mal. Da muss man dann natürlich schauen, wie setzt man dann das Advertising auf, weil das dann wahrscheinlich sich unterscheidet von dem, wie wir es in Deutschland haben, weil wir halt in Deutschland diese hohe Markenbekanntheit haben.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Madeline, schön, dass du zu Gast bist.
Ja, freut mich sehr, dass ich heute da sein kann. Vielen Dank.
Wir haben uns ja auf dem AOM, unserem Networking-Event für Marktplätze, das erste Mal persönlich kennengelernt. Erzähl doch mal, wer du bist und was du für Dextro Energy, ich denke mal, jeder Zuhörer kennt das, machst.
Ja, genau. Hi, ich bin Madeline Schneider. Ich bin Teil der Digital Unit der Certus. Certus ist eine Food Holding und dazu gehört unter anderem die Marke Dextro Energy und ich betreue da quasi den Vendor-Account von Dextro Energy seit mittlerweile fast einem Jahr. Also ich habe letztes Jahr im Juni damit gestartet und genau, also insgesamt bin ich dann zuständig für ja, alle Key-Account-Aufgaben, also in erster Linie quasi die Schnittstelle zwischen Amazon und den einzelnen Departments von Dextro Energy, also Marketing, Vertriebsinnendienst, Logistik, Controlling, Preis, Produktentwicklung, aber natürlich auch der externen Zusammenarbeit mit beispielsweise Agenturen. Dann geht es natürlich auch immer darum, ja, die Listings irgendwie zu optimieren oder halt auch irgendwie Tools zu finden, die dann so das Daily Doing etwas erleichtern und Jahresverhandlungen gehören dann natürlich auch dazu. Und genau, insgesamt geht es dann eigentlich darum, die Accounts ja, voranzutreiben und zu schauen, in welche Richtung können sich die Accounts eigentlich entwickeln, wie können wir die Accounts vorantreiben, das gesamte Marketplace-Business, wie können wir am besten wachsen und ja, welche Initiativen müssen dann dafür ergriffen werden. Und dann geht es halt wieder darum, das wieder ins Unternehmen reinzutragen und dann halt mit den einzelnen Departments ganz eng zusammenzuarbeiten. Und genau, also insgesamt ja, bin ich quasi Schnittstelle dann zwischen Amazon und den einzelnen Departments.
Genau. Ja. Ich finde, man merkt schon sehr gut, wie tief du in dem Thema drin bist,
Ja.
wie ja eben auch motiviert, leidenschaftlich dabei bist. Das haben wir auf den AOM ja auch festgestellt. Deshalb ja auch die Einladung, dann noch so ein bekanntes Unternehmen, so eine bekannte Brand. Ja, ich glaube, das wird recht spannend. Bevor wir tiefer einsteigen in deinen Alltag und auch in die Strategie auf Amazon von Dextro Energy, vielleicht kannst du noch kurz was zu eurem ja im Endeffekt Mutterkonzern zur Certus-Gruppe sagen, die ja ganz viele Marken, bekannte Marken im Lebensmittel- und Foodbereich vereint.
Genau, gerne. Ja, ich hatte es gerade schon mal gesagt, Certus gehört ja oder ist ein Familienunternehmen, beziehungsweise Certus ist eine Food Holding und ich glaube, die existieren mittlerweile schon seit mehr als 100 Jahren. Und oder die Dachgesellschaft, die sitzt in Hamburg. Wir sind aber auch unterteilt in unterschiedliche Standorte. Also wir sitzen unter anderem auch in Walluf, Dextro Energy beispielsweise sitzt in Krefeld. Und ja, die Certus kann man quasi unterteilen in vier unterschiedliche Bereiche. Das ist einmal der Bereich Gourmet, dann haben wir einmal den Bereich Functional Nutrition, Healthy and Ethical, aber auch Snacking and Chocolate. Und ja, in diese unterschiedlichen Bereiche werden dann quasi immer unterschiedliche Marken eingegliedert sozusagen. Also wenn wir jetzt bei Dextro Energy bleiben, es fällt dann natürlich in den Bereich Functional Nutrition. Wir haben in dem Bereich Gourmet beispielsweise Gaia, also Gaia-Öle. Wir haben in dem Bereich Healthy and Ethical die Biozentrale oder in dem Bereich Snacking and Chocolate die Marke Nomo. Das ist beispielsweise eine Marke, die dann speziell für Allergiker ausgerichtet ist. Also die ist dann frei von oder ohne Spurenelemente von Nuss, Ei, Milch und Gluten. Und genau, also das sind insgesamt alles Marken, die, wenn man in den Supermarkt reingeht, in den klassischen LEH, dann wahrscheinlich auch erkennen würde, wenn man sie dann direkt sieht. Genau. Und ich arbeite quasi gemeinsam mit einer Kollegin als Amazon Key Account Manager. Und insgesamt haben wir 3 Accounts. Also wir haben einen biozentrale Account und noch einen Account, der dann unterschiedliche Marken nochmal zusammenfasst. Also wir haben ein Vertriebsunternehmen und die haben dann immer die unterschiedlichen Vertriebsrechte auch unter anderem für weitere Marken und die fallen dann quasi alle in diesen einen Account rein. Und dann haben wir noch den Dextro Energy Account. Genau. Und das ist natürlich dann immer super spannend, weil ja, es gibt dann natürlich für jede Marke oder jedes Produkt dann auch immer eine unterschiedliche Saisonalität.
Ja, perfekt, dass du schon darauf eingehst. Wäre ja auch so ein bisschen meine Überleitung gewesen.
Mhm.
Cool, dass du schon auf die Account-Konstrukte eingehst, wie ihr das mit den verschiedenen Verkäufer-Accounts macht. Kann man sich denn vorstellen, dass ihr da schon extrem profitiert, dass ihr euch austauschen könnt, was bei welchen Marken an, was weiß ich, Marketinginstrumenten und so weiter funktioniert? Oder ist es schon so, dass die historisch so gewachsen sind, dass es auch ganz andere Strategien sind? Oder tauscht ihr euch da schon viel aus? Man kann sagen, dass ihr auch so ein bisschen übergeordnete Meetings habt. Weil so wie ich es verstehe, machst du ja schon fokussiert Dextro Energy. Vielleicht kannst du darauf ja nochmal eingehen.
Genau, also es ist tatsächlich so, dass wir dann auch den einzelnen Accounts zugeordnet sind. Also ich speziell bin jetzt nur für Dextro Energy zuständig und meine Kollegin macht dann quasi die Accounts Wilms und Biozentrale. Und es ist aber trotzdem so, dass wir dann natürlich auch irgendwie Synergieeffekte schaffen wollen, indem wir dann natürlich uns regelmäßig austauschen auch. Also das machen wir auf jeden Fall, weil es gibt dann natürlich auch immer gewisse Tools oder ja, weiß ich nicht, bestimmte Situationen, wo man dann halt diese Synergieeffekte schaffen kann, ne? Also, keine Ahnung, man kann natürlich jetzt nicht sagen, was bei Dextro funktioniert, das funktioniert jetzt auch dann im Bereich Gourmet, bei den Ölen beispielsweise oder bei der Schokolade, da muss man dann natürlich immer ein bisschen spezifisch schauen und sich dann halt auch die entsprechenden Märkte dann immer anschauen, aber ich glaube, so allgemein, wie man an Dinge herangeht, da kann man sich dann schon ganz gut austauschen.
Ja, ich glaube, das genau ist für die Zuhörer eben interessant, ne? Weil das natürlich große, erfolgreiche Konzerne haben meistens natürlich irgendwie ein Mehrmarkenportfolio, dann hast du verschiedene Marktplätze, verschiedene Ansprechpartner, irgendwas ist vielleicht schon im Kern im Unternehmen verankert gewesen, andere Marken wurden dazugekauft und es ist natürlich gar nicht so einfach zu schauen, was kann man pauschalisieren, ne? Wo kann man die gleiche Taktik fahren, wo kann man davon von den Daten profitieren, die man schon hat und wo sollte man auch aufpassen, dass man auch eben eigene Strategien fährt. Lass uns mal tiefer reingehen in Dextro Energy. Ich glaube, jeder kennt den Traubenzuckerwürfel, Dextrose, aber ihr seid ja viel mehr, wenn ich jetzt zum Beispiel auf euren Brandstore hier mal parallel gehe oder Online-Shop habe ich auch mal aufgemacht, dann sehe ich hier eigentlich so 10, 20, 30 verschiedene Artikel mit Varianten, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Führ uns doch mal durch, was ihr eigentlich wirklich alles seid.
Genau, also vielleicht nochmal zu Dextro Energy insgesamt. Also ganz früher hieß Dextro Energy Dextro Energen und wurde dann im Rahmen der Internationalisierung umbenannt in Dextro Energy. Und seit 2005 gehört Dextro Energy dann auch zur Certus-Gruppe. Und die Aufgabe von Dextro Energy ist es quasi, Menschen im Sport und Alltag mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten zu versorgen. Und genau, also du hattest es gerade schon gesagt. Klar, die Würfel oder für die Würfel sind wir natürlich sehr bekannt. Also wir haben da definitiv eine sehr hohe Markenbekanntheit. Wir haben aber auch mehrere Unterteilungen in unserem Portfolio. Einmal die Dextrose-Produkte natürlich, über die wir gerade schon gesprochen haben. Also da fallen dann beispielsweise die Traubenzucker-Teefische drunter, unser Schulstoff, die Minis, diese Clickboxen, wie man sie halt auch kennt. Und dann nochmal unsere Sports Nutrition Produkte, also das sind wahrscheinlich auch die Produkte, die du dann direkt im Brandstore gerade gesehen hast. Also da fällt dann unter anderem auch unser Liquid Gel runter, unsere Zero Calories, unsere ISO Drinks, ISO Fast Drinks. Und genau, diese Produkte sind dann quasi so ein Mix aus Kohlenhydraten und weiteren Mineralstoffen, sodass man halt dann auch während des Sports oder auch nach dem Sport sich dann quasi mit den entsprechenden Nährstoffen versorgen kann. Und der dritte Bereich ist dann unser Smart-Protein-Portfolio. Also das geht dann ein bisschen weg von der Dextrose. Das ist dann speziell auf Fitness-Sportler ausgerichtet. Da haben wir dann beispielsweise unsere Cream and Crunchy-Riegel oder auch BCAA oder das vegane Proteinpulver. Genau, also unterteilen kann man das quasi dann in die Dextrose-Produkte, die Sports-Nutrition-Bereich und dann einmal das Smart-Protein-Portfolio.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Zielgruppe dann natürlich auch relativ divers ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein typischer Traubenzuckerwürfel, sag ich mal, von jedem irgendwie gekauft wird. Ne? Jeder kennt das und das konsumieren sicherlich jetzt nicht nur irgendwie Sportler, Profisportler. Bei so Liquid Gels, auch so wie es jetzt zum Beispiel auch präsentiert, ne? Da sieht man jetzt ja wirklich so Ausdauer, Profisportler, sieht das ja vielleicht schon anders aus. Könnt ihr das so krass feststellen? Ist es vielleicht auch eine Herausforderung oder nutzt du vielleicht auch die gängigen Amazon-Tools dafür? Habt ihr da vielleicht irgendwie Erhebungen? Du hast jetzt auch gerade schon das Thema Markenbekanntheit angesprochen. Mhm. Ja, kannst du vielleicht zur Zielgruppe irgendwie was sagen? Weil ich kann mir vorstellen, dass die relativ breit ist.
Genau, also ja, durch diese unterschiedlichen Bereiche in dem Portfolio decken wir natürlich ein sehr breites oder eine sehr breite Zielgruppe ab. Klar, bei den Sports Nutrition ist natürlich auch eine sehr spezifische Zielgruppe. Also haben wir dann natürlich die Ausdauersportler, die dann halt irgendwie am Marathon teilnehmen, sich für einen Marathon irgendwie vorbereiten oder auch die Radsportler, die sich halt mal eben, weiß ich nicht, wenn sie viel Fahrrad fahren, sich mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten versorgen möchten. Mhm. Und dann haben wir dann natürlich auch die Dextrose-Produkte, die dann auch für Schüler sind, bei der Arbeit, wenn man sich da mal eben nicht so konzentrieren kann vielleicht.
Für einen Podcast zum Beispiel.
Ja, für einen Podcast, ja, genau, ja. Da schmeißt man sich vorher noch mal ein Teefächer rein. Ja. Und genau, dann halt die Smart-Protein-Range. Genau, ich habe es gerade schon gesagt, die ist dann halt speziell für Fitnesssportler ausgerichtet, halt zur Unterstützung beim Training. Also da sieht man dann schon ganz gut, dass das natürlich dann unterschiedliche Zielgruppen auch sind. Ja.
Ja. Kann man sagen, welche wichtiger ist? Also einmal dieser ganze, ich sag mal irgendwie Casual, Standardbereich, also ne, wo sozusagen das Produkt kennen ja die meisten wahrscheinlich aus dem LEH, aus dem irgendwie Supermarkt, mhm, einfach weil sie es früh kennengelernt haben, hin zu diesem Profi-Bereich, vielleicht ja auch was irgendwie wahrscheinlich Sponsoring, was auch immer betrifft. Also ist das ungefähr gleich? Ist dann doch der Casual-Bereich exorbitant größer, weil das so eine große Masse ist?
Mhm. Ja, also insgesamt kann man schon sagen, dass der Sports-Nutrition-Bereich bei uns extrem groß ist. Also wir haben eine sehr hohe Markenbekanntheit und wahrscheinlich spielt bei den Sports-Nutrition-Produkten dann auch diese Markenbekanntheit natürlich noch mit einer Rolle. Die Dextrose-Produkte machen auch natürlich einen großen Teil aus, definitiv. Aber der Fokus, der liegt dann tatsächlich doch eher auf den Sports-Nutrition-Produkten, weil wir haben momentan, du siehst es wahrscheinlich auch im Brandstore, bei den Würfelprodukten jetzt noch recht große Verkaufseinheiten, sag ich mal.
Mhm. Du hattest angesprochen große und kleine Mengen, beziehungsweise ich würde einfach mal ganz provokant fragen, warum kaufen Kunden Dextro Energy auf Amazon, wenn ich wahrscheinlich jetzt meinen Eltern sagen würde, hey, ich habe jetzt gerade einen Podcast gemacht mit Dextro Energy, die hören die natürlich nicht regelmäßig, manchmal schauen sie aber rein oder mit manchen Freunden sprechen würde, würden sie vielleicht sagen, hey, das kann ich doch direkt irgendwie an der Kasse kaufen. Also einfach ist es natürlich nicht, ne? Und gerade wir sozusagen als Amazon-Beratung kennen natürlich auch ein paar Gründe. Was würdest du sagen, sind so die Gründe eurer Zielgruppe, eurer Käufer, warum kaufen sie euch auf Amazon?
Warum kaufen uns die Kunden? Also ich denke, durch die hohe Markenbekanntheit, also das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil für uns, also ich spreche jetzt von den sportlichen Produkten, ist es natürlich dann auch so, dass natürlich auch in einem anderen Portfolio diese Markenbekanntheit und dieses Markenvertrauen einfach noch eine große Rolle mitspielt. Und wir haben dann natürlich auch sehr loyale Käufer, die Produkte dann natürlich auch immer wieder kaufen. Wir nutzen natürlich dann auch Tools wie SNS, also Subscribe and Save beispielsweise, wo die Kunden dann halt immer wieder mit diesen, mit denselben Produkten bedient bzw. beliefert werden. Das ist natürlich auch eine super Funktion, sage ich jetzt mal, um halt die Loyalität dann nochmal beizubehalten und
Lass uns gleich nochmal so auf diese Marketinginstrumente eingehen. Das ist super interessant. Stellt sich für mich die Frage oder für viele oder viele haben vielleicht auch die gleiche Herausforderung. Wie verkaufe ich überhaupt Produkte auf Amazon, die jetzt zwischen 1, 5 und 10 Euro kosten? Zum Beispiel habt ihr den Würfel tatsächlich irgendwie für 1 Euro gelistet. Ist das einfach, um Leute an die Marke zu gewöhnen, einfach zu sagen, hey, wir sind verfügbar, wir sind da und am Ende macht ihr eure Marge, euren Umsatz durch die größeren Gebinde. Wie ist da vielleicht so grob eure Strategie, weil das ja mit Sicherheit eine Herausforderung für euch ist?
Ja, also das ist, ich glaube, für alle Verkäufer im oder für alle Marken vielleicht im FMCG oder vielleicht sogar im Food-Bereich, würde ich schon sagen, dass es eine große Herausforderung ist, weil die Produkte insgesamt natürlich sehr niedrigen Preissegment liegen, sag ich mal, vor allem, wenn man das jetzt eben auf Single-Basis verkauft. Da muss man dann natürlich auch immer schauen, wie das Advertising ausgerichtet ist, damit das halt noch profitabel ist. Ja, wir haben jetzt diese Dextrose-Produkte Wobei wir die jetzt mittlerweile auch schon als Case anlegen, weil man mittlerweile auch schon unsere ja, Produkte kennt, sage ich mal. Du siehst es wahrscheinlich auch in unserem Brandstore. Wir haben jetzt beispielsweise auch noch eine Mixbox, eine Würfelmixbox erstellt. Oder damit die Kunden so ein bisschen die Barriere verlieren, quasi ein sortenreines Package zu kaufen von einem Produkt, was sie vielleicht noch nie gegessen haben oder probiert haben. Und ja, da merkt man dann natürlich auch, dass das gut läuft, um die Kunden dann langsam an die Marke heranzuführen.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, ja, sonst korrigiere mich, dass die meisten Effektkäufer, Lustkäufer natürlich das weiterhin irgendwie offline machen und dass ihr wahrscheinlich online die abdeckt, die wirklich entweder Stammkunden sind oder es werden wollen oder eben ja zum Beispiel für den Sport wissen, okay, ich brauche hier so Energy Gums regelmäßig, ich brauche hier meine Liquids, brauche ich allein irgendwie 4 pro Woche. Kaufen welche eigentlich auch in richtig großen Gebinden oder bestellen direkt 5, 6, 7 für sich oder bestellen die eher so einmal im Monat dann so ein, was habt ihr hier mal 18er Gebinde jetzt zum Beispiel bei dem Liquid Gel?
Ja, also sicherlich gibt es da mal Kunden, die ja, größere Bestellungen tätigen. Aber insgesamt sind die 18er dann natürlich schon eine gute Größe, um sich dann auch die entsprechend oder auf einen entsprechenden Marathon vielleicht vorzubereiten, ne? Also da muss man dann natürlich auch entsprechend viel trainieren und ja, ich denke, also es wird natürlich vorher geschaut, wie groß dann diese Größen sein können, damit es halt optimal ist und genau, also von daher.
Ja, hattest du gerade schon Advertising angesprochen? Das passt, finde ich, auch noch ganz gut zu diesem Thema. Ja, wahrscheinlich für einen, ich weiß nicht, was ist hier, ungefähr 1 Euro Würfel macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Die anderen Formate bespielt ihr aber normal mit Advertising und wenn ja, welche Formate funktionieren für euch?
Genau. Also natürlich muss man dann als Marke immer schauen, ja, wie setzen wir unser Advertising auf? Also es gibt dann natürlich ja, Sponsored Brand, Sponsored Display Ads. Genau, da gibt es dann natürlich unterschiedliche Formate und ja, da muss man dann halt einfach schauen, quasi, was funktioniert oder was funktioniert halt nicht. Genau, also ich habe es gerade schon gesagt, haben natürlich den Vorteil, wir sind extrem bekannt. Also wir brauchen, also über diese ja, Branded Keywords, sage ich jetzt mal, oder Marken Keywords, das funktioniert sehr gut. Dadurch, dass wir halt dieses große Markenvertrauen haben und ja.
Das glaube ich. Also ich würde auch sagen, dass man sagen kann, das ist ja auf jeden Fall Kategoriebegriff, ne? Wie man das irgendwie von Tempotaschentüchern oder anderen Sachen
Genau.
kennt. Und ich habe mich ehrlich gesagt vorher auch noch nie so damit beschäftigt. Kann es aus dem privaten Rahmen. Jetzt wir, also ich und meine Bubble, sage ich mal, spielen viel Beachvolleyball und da hat auch der eine oder andere mal sowas irgendwie dabei bei einer langen Session hinten raus. Von daher kennt man Dexo Energy. Du hast auch schon gesagt, extrem hohe Markenbekanntheit. Das messt ihr dann auch wirklich irgendwie konzernweit oder gesagt ihr einfach, da reichen euch auch irgendwie die Amazon-Daten, die ja auch zeigen, Brand Analytics, ne? Dexo Energy, Super Frequenzrang so und so vor allen anderen. Bedient ihr euch dann in Amazon-Tools oder sind das eher nochmal, ich sag mal, krassere Erhebungen?
Ja, also natürlich gibt es da auch mal, ja, ich sag mal, Markenanalysen, also von der Marke selbst, definitiv. Die wurde auch vor ein paar Jahren noch gemacht. Aber natürlich schaut man sich dann auch nochmal die Daten bei Amazon an und ja, da sieht man das natürlich auch, ne, auch am Advertising. Ich hatte es gerade schon kurz angesprochen, dass das dann halt auch gut funktioniert und genau. Also wir haben beispielsweise im kommenden Jahr oder in den nächsten Monaten dann ein Rebranding, wo dann auch nochmal geschaut wird, wie dann die unterschiedlichen Produkte dann aussehen sollen. Und in dem Rahmen wird dann halt auch nochmal geschaut, ja, was passt da.
Ah, okay, ja. Und kann man so grob sagen, dass Amazon genau das gleiche Portfolio hat, also quasi Vollsortiment ist, wie im Online-Shop oder irgendwie offline? Oder gibt es da spezielle Strategie, vielleicht auch eben wegen diesen Produktpreisen, dass natürlich nicht immer alles sinnvoll ist?
Genau, also da muss man dann natürlich schon schauen. Grundsätzlich ist es so, dass wir das Sports Nutrition Portfolio überhaupt nicht im LEH vertreiben. Also da, genau, kennt man uns ja auch eher wegen der Würfel.
Stimmt, ja.
Genau, und wir haben dann beispielsweise auch, also grundsätzlich ist es dann so in unserem Online-Shop, also wir haben auch einen Online-Shop, haben wir dieselben Produkte wie bei Amazon. Es gibt aber auch spezielle Produkte, die wir sowohl oder nur bei Amazon als auch im Shop vertreiben, sage ich jetzt mal. Also vielleicht nochmal, wenn ich da ein bisschen aushole, wie so die Vertriebsstruktur ist von Dextro Energy.
Gerne.
Damit man das vielleicht jetzt ein bisschen besser versteht. Also grundsätzlich gibt es natürlich den klassischen LEH-Bereich. Dann gibt es einmal bei uns den Sportvertrieb, wo dann halt unterschiedliche Händler auch bedient werden. Das siehst du wahrscheinlich auch, wenn du in unterschiedlichen Produktdetailseiten bist. Da sind dann natürlich noch einige Händler in der Buybox. Also wir haben da oder wir verkaufen unsere Produkte dann auch an unterschiedliche Händler. Plus wir haben den Online-Shop und dann noch unseren Amazon-Kanal.
Ja.
Grundsätzlich ist es aber auch so, dass wir dann jetzt gesagt haben, okay, es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir Produkte erstellen, die halt nur im Online-Shop als auch bei Amazon verfügbar sind, weil man dadurch natürlich auch gut, ich sag jetzt mal, die Marge stützen kann und man da auch sicher gehen kann, okay, das ist ja ein stabiles Preissegment, sage ich mal. Also wie wir das jetzt zum Beispiel bei der Mixbox haben, die dann auch wirklich super funktionieren.
Ja, vielen Dank dafür den Einblick. Was würdest du sagen, sind für euch weitere Herausforderungen? Also kann man da irgendwie in die Richtung gehen? Das kennen wir auch von ein paar Kunden, irgendwie Zuckergehalt, Health Claims. Das ist irgendwie alles ein Thema, wo du auch tagtäglich mit konfrontiert bist, dass du halt eben auch schauen musst, wo kann man was listen, wo soll man nicht gesperrt werden, weil es entweder natürlich allgemeine Gesetze gibt, klar, wo man sich dran hält, oder weil es natürlich auch irgendwelche kategoriespezifischen oder auch plattformspezifischen Beschränkungen gibt, ne, die ja natürlich auch mal eben von der Plattform selber festgelegt werden können.
Ja, genau, definitiv. Also bei Amazon ist es ja so, dass, ich sag mal, also Amazon hat ja schon sehr, sehr strikte Regeln und natürlich ist das dann nochmal so, dass hier und da mal ein Produkt gesperrt wird, weil da vielleicht irgendwas auf der PDP nicht richtig angezeigt ist, obwohl es dann vielleicht im Backend richtig hinterlegt ist oder aber, dass mittlerweile auch wirklich bei jedem Produkt die Inhaltsstoffe dann auch auf der PDP als Bild sichtbar sein müssen beispielsweise, also dass man da auf jeden Fall nochmal drauf achtet und das dann halt auch immer wieder überprüft, sage ich mal, dann nochmal bei den Produkten hinten ins Backend reingeht und guckt, okay, sind da jetzt vielleicht neue Felder aufgetaucht, die ich jetzt doch befüllen muss, die halt vielleicht vor ein paar Monaten, als ich das Produkt angelegt habe, noch nicht da waren und genau, dann ist man halt immer genau, im operativen Geschäft, sage ich jetzt mal, halt immer dabei zu schauen, sind die Listings noch optimiert und genau. Also ja, du hattest es gerade auch schon gesagt, also Health Claims, aber auch beispielsweise beim Thema Internationalisierung, wenn dann halt erstmal die Produkte gesperrt werden müssen, weil die halt erstmal überprüft werden müssen und genau.
Ja, und aus Interesse, da bist du die im Team, die da als erstes dann die Alarmglocken angehen und sagt, okay, was machen wir jetzt oder wie läuft sowas bei euch ab?
Genau, auf jeden Fall. Das ist dann halt auch wieder so ein Thema, wie ich bündle die ganzen Informationen und trage den dann halt wieder in die Marke rein. Also genau, ja.
Ja. Jetzt hast du auch gerade schon Internationalisierung angesprochen. Mhm. Vielleicht kann man darüber ja nochmal ein bisschen sprechen, wie Dextro Energy zum Beispiel jetzt in Europa oder weltweit aufgestellt ist, was vielleicht eure Pläne noch sind. Und auch hier, kannst du vielleicht mal skizzieren, wie die Markenbekanntheit ist. Also mir ist bewusst, klar, Deutschland extrem hoch. Jetzt könnte es ja, ich sage es mal einfach nur als Beispiel, ich habe keine Ahnung, in Frankreich ganz anders sein. Schon wird es natürlich da schwieriger, wenn man die Produkte gelistet hat, weil sie vielleicht keiner kennt. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen darauf eingehen, wie weit ihr da gerade seid und was eure Strategie ist.
Ja, klar. Also Thema Internationalisierung, das ist natürlich auch ein Thema bei uns. Also klar, ich habe es gerade am Anfang schon gesagt, man versucht natürlich immer, die Accounts weiter voranzutreiben und auch in einem Land ist dann natürlich auch irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, hier haben wir vielleicht dann, ich sag mal, die Grenzen erreicht, die wir halt erreichen können. Und dann schaut man halt, okay, wie können wir dann internationalisieren, beziehungsweise, wir haben in Deutschland, das ist ja wahrscheinlich das Thema dieses Podcasts, eine sehr hohe Markenbekanntheit. Und wenn das halt in anderen Ländern nicht so ist, also natürlich schauen wir uns dann erstmal die entsprechenden Märkte an. Wie ist denn überhaupt die Markenbekanntheit? Wie ist denn überhaupt die Produktkategorie in dem entsprechenden Marktplatz vertreten? Das ist dann natürlich auch erstmal wichtig. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel das Liquid Gel nehmen, also ist da überhaupt ein Suchvolumen hinter oder halt eben nicht? Also da schaut man sich dann halt unterschiedliche Attribute erstmal an. um da dann halt entsprechende ja, Aussagen tätigen zu können, sage ich mal. Und da muss man dann natürlich schauen, wie setzt man dann das Advertising auf, weil das dann wahrscheinlich sich unterscheidet von dem, wie wir es in Deutschland haben, weil wir halt in Deutschland diese hohe Markenbekanntheit haben.
Ja, ja, cool, dass du nochmal ansprichst. Also ich meine, das ist ja ganz klar das Thema Markenanalyse und Marktanalyse. Gibt es überhaupt schon ein Suchvolumen auch auf den anderen Marktplätzen? Scheint für manche Zuhörer jetzt etwas trivial, die vielleicht auch etwas tiefer drin sind, auch als E-Commerce-Manager, ist aber für alle immer gar nicht so klar, warum auch, dass ja zum Beispiel Amazon mit Amazon Brand Analytics oder mit dem Product Opportunity Explorer oder jetzt auch mit dem Search Query Performance Report mittlerweile einige Tools bietet, um wirklich, ich sag mal, First Party, wenn auch etwas limitiert, macht Amazon ja gerne, aber es auch aus ein paar Gründen, doch klar sagt, hey, pass auf, die kaufen in den Varianten, in den Gebinden. Hier wird danach gesucht, hier wird danach nicht gesucht. Hier sollte man vielleicht eher nochmal Tab-Funnel, eine Awareness-Kampagne schalten, was natürlich wieder viel Budget ist, mit längeren Atem. Und hier könnt ihr vielleicht direkt Lower-Funnel voll auf irgendwelche, Longtails gehen und findet direkt eure Kunden. Ja, also cool, dass du nochmal so ein bisschen umreißt. Das machst auch du alles bei euch oder wie läuft das?
Genau. Durch? Genau, also ich trage dann auch wieder das Thema quasi ins Unternehmen hinein und dann wird halt geschaut, ist es realisierbar, ist es nicht realisierbar, wenn ja, welche Initiativen müssen halt dafür ergriffen werden, sag ich mal. Also da hängt dann ja nochmal ein Rattenschwanz hinter, wie den Content in den jeweiligen Ländern aufsetzen, die Produkte müssen gegebenenfalls angepasst werden, welche Anforderungen gibt es in den jeweiligen Ländern, ich sage mal Thema Nahrungsergänzungsmittel, was dann vielleicht unterschiedlich deklariert werden muss und genau, also ich bin dann quasi so die Schnittstelle zwischen Amazon und der Marke dann natürlich, um das Thema dann auch entsprechend auf dem Marktplatz so umzusetzen, aber dann auch ja strategisch irgendwie im Unternehmen reinzuarbeiten und dann halt auch die Schnittstelle dazu sein, ja.
Ja. Hast du, wenn ich fragen darf, da so ein bisschen Background im Sport, Lebensmittel oder hast du dich da einfach komplett reingearbeitet, weil du sagst, ey, richtig coole Marke und hast du die eben allen angenommen?
Tatsächlich habe ich gar keine Vorerfahrung. Also ich war vorher, ich habe 2021 beziehungsweise im Dezember 2021 bei der Certus angefangen und war erstmal Projektmanager und Brand Accelerator, also Accelerator, Beschleuniger. Wir wollten digitale Projekte von unterschiedlichen Marken von uns vorantreiben. Und dann hat sich das halt einfach irgendwie so ergeben, dass ich quasi den Account übernommen habe. Ich wurde dann gefragt, ob ich das gerne machen würde und ich hatte da mega Bock drauf. Und macht auch immer noch mega Bock. Also meine Lernkurve ist immer noch sehr steil, obwohl ich das jetzt fast ein Jahr mache. Und genau, also ich finde es auch cool, dass es dann so Networking-Events gibt, wie das AOM beispielsweise, wo man sich dann auch mal mit anderen Vendoren austauschen kann. Und da merkt man ja auch immer wieder, man ist nicht alleine mit seinem Problem. Und deswegen, also das finde ich richtig cool, dass es sowas gibt. Und ich finde, das motiviert dann auch immer noch.
Ja, ja, aber finde ich interessant, weil mir war es vorher nicht klar, hatten wir vorher nicht drüber gesprochen. Ich hätte jetzt eher gesagt, du hast vielleicht ein bisschen Background, weil man einfach so merkt, dass du so tief im Product bist, ne, dass du da irgendwie Leidenschaft für hast und dass du im Endeffekt auch diese Produktkompetenz hast, weil worauf ich hinaus will, du kannst noch so gute Tools, Agenturen, was auch immer haben. Klar, die müssen sich das auch aneignen, die müssen verstehen, was sind die Knackpunkte, aber merkt, dass du halt direkt im Kopf hast, okay, wahrscheinlich welche Health Claims gehen, welche nicht, was gibt es irgendwie an Lebensmittelverordnungen, wo man muss man was machen und das wirkt sehr vernünftig, weil du genau diese Schnittstelle halt im Unternehmen brauchst, ne? Die halt dann in verschiedenste Abteilungen oder halt auch an externe Partner das Ganze halt irgendwie koordiniert.
Ja, definitiv. Also erstmal danke dir und ich sag mal so, also learning by doing, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich da immer alles richtig mache, aber man lernt ja auch immer wieder dazu und nutzt das dann halt einfach beim nächsten Mal. Also ja, und das ist ja auch gerade das, was so Spaß macht. Von daher...
Ja, wenn du jetzt schon sagst, so ein bisschen, du bist recht schnell vorangekommen, was sind denn so deine größten Learnings aus den letzten Jahren oder Monaten, jetzt wirklich konkret auf Amazon bezogen, was du vielleicht vorher anders erwartet hast oder wo du sagst, das beeinflusst auch so ein bisschen dein Daily, Weekly Business, wo du dich dran hältst, weil du weißt, das sind so ein bisschen die wichtigen Säulen, darauf musst du besonders achten. Ich glaube, das ist für viele Zuhörer nochmal interessant, die vielleicht auch gerade in die Position gekommen sind oder die halt auch selber eben so eine Herausforderung haben. Wie du.
Also grundsätzlich klar, meine Lernkurve war natürlich extrem steil. Ich hatte vorher auch gar keine Erfahrung im Bereich irgendwie Key Account Amazon Vendor Business oder Seller Business, gar nichts. Und klar, da war meine Lernkurve natürlich erstmal steil, wie funktioniert das überhaupt alles, wie hängt das überhaupt alles miteinander zusammen. Aber grundsätzlich, wenn jetzt jemand anfängt, ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, bleib dran. Also nicht aufgeben, auch wenn du irgendwie Cases erstellst und du kriegst dann irgendeine Antwort, bei der du dir denkst, okay, das hätte ich mir auch schon vorher denken können, dann mach einfach nochmal einen neuen Case auf. Oder vielleicht hast du ja sogar deine Ansprechperson direkt bei Amazon, also als AVS-Ansprechperson. Das ist dann natürlich nochmal hilfreicher. Und genau, also auf jeden Fall
Also hartnäckig sein,
dranbleiben.
fasse ich mal zusammen. Ja.
Genau, hartnäckig sein, genau.
Ja. Genau, so weiter auch gerne konkrete Beispiele. Du hast ja am Anfang so ein bisschen skizziert, was du doch alles so bei euch übernimmst, auch Richtung Vendor, Vertragsverhandlungen, was auch immer. Hast du da irgendwie nochmal irgendwelche Insights oder wo du sagst, hey, das ist irgendwie wichtig, was jetzt auch gar nicht irgendwelche geheimen Sachen wie jetzt von euch sind als Marke, sondern die vielleicht alle auch betreffen, die du vielleicht auch durch den Austausch durch andere mitbekommen hast?
Also was ich auch so sehe auf der Plattform Amazon und was mir in den letzten Monaten jetzt auch nochmal bewusst geworden ist, ist auch nochmal so diesen Richtungswechsel von Amazon, sage ich jetzt mal. Also tatsächlich mehr in Richtung Profitabilität und wir brauchen doch nicht alle Produkte. Wir gehen, also Priorität oder Profitabilität ist jetzt wirklich unsere oberste Priorität. Das habe ich in den letzten Monaten wirklich gemerkt. Also wenn man ja, ich sag mal, also früher war es so, Amazon wollte ja wirklich das breiteste Produktportfolio anbieten und oder dem Kunden das breitmöglichste Portfolio anbieten, was es gibt. Und mittlerweile ist es ja eher so in Richtung, okay, wenn es halt nicht profitabel ist, dann geht das Produkt halt raus.
Ja, auf jeden
So,
Fall.
das merke ich extrem.
Ja, okay. Und was mich noch interessieren würde, gibt es bei euch irgendwie einen Zusammenhang zwischen Social-Media-Kampagnen, vielleicht auch irgendwelchen Influencern und direkt Amazon? Also, dass da so mal Kooperationen hatte, die bewusst dafür Codes bekommen oder du vielleicht auch dadurch manchmal guckst, warum schwanken die Zahlen so? Gab es jetzt vielleicht hier irgendwie in der Presse, im Media, in Social Media irgendwie einen Hype? Hat da irgendjemand was geteilt oder ist es eher so ein Grundrauschen, dass man sowas nicht merkt?
Also wenn es irgendwie Performance-Marketing-Kampagnen gibt, sage ich mal, die sind natürlich dann eher auf den Shop ausgerichtet. Also so, dass die Kunden dann natürlich auch direkt auf den Shop verlinkt werden. Also da ist es dann eher weniger so, dass die Kunden dann irgendwie aus Versehen Amazon.de eingeben. Genau, von daher ist es eigentlich so, dass wir Online-Shop und Amazon, ja, ich sage jetzt mal getrennt betrachten. Also wir haben dann natürlich auch das Advertising, was wir bei Amazon selbst machen. Und genau, also
Ja, machen ja die
eigentlich
meisten
eher
so.
getrennt.
Also
Ja.
wäre jetzt trotzdem spannend gewesen, aber die meisten präferieren da ja ganz klar dann noch den Online-Shop. Ist ja auch
Klar,
definitiv
ganz klar.
besser messbar, auch wenn es natürlich irgendwie sowas wie
Richtig.
Amazon Attribution gibt, aber es ist definitiv besser messbar über den Online-Shop, ja.
Ja, definitiv. Ja, was du halt bei Amazon hast, ist die Reichweite.
Ja.
Also, das kannst du halt nicht vergleichen. Wenn du irgendwie auf deinen eigenen Shop verlinkst, bei Amazon, also der Traffic bei Amazon, der ist natürlich x-mal so hoch.
Ja.
Ne?
Ja, vielen, vielen Dank dir. Hast du vielleicht zum Abschluss noch ein paar konkrete Tipps für unsere Zuhörer, wo du dich so informierst oder wo man immer irgendwie up to date ist oder es ist ganz stumpf, einfach LinkedIn durchscrollen?
Tatsächlich, also ganz am Anfang oder auch immer noch, ich finde tatsächlich die Newsletter von Martin Heubel echt interessant. Also die sind kurz, aber sehr informativ und regen auch zum Nachdenken an, finde ich. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, die Newsletter zu abonnieren. Ansonsten, ja, LinkedIn, Newsletter. Ich habe heute hab ich noch einen Newsletter gekriegt. Also es gibt super viele interessante Newsletter.
Ja, aber Martin Heubel kann ich, war ja auch bei uns zu Gast, wird
Ja.
vielleicht auch wiederkommen, kann auch nicht zu viel verraten.
Cool.
Aber ja, cool, dass du nochmal genau den Newsletter erwähnst, stimmt. Also den sollte man auf jeden Fall abonnieren. Da kommen echt immer coole Insights.
Ja, auf jeden Fall. Und genau, wie gesagt, ansonsten LinkedIn, Networking-Events, sodass man dann vielleicht auch hier und da jemanden findet, der vielleicht in einer ähnlichen Position ist, vielleicht was Ähnliches macht, sag ich mal. Oder vielleicht auch sogar, trotz, oder obwohl er oder sie vielleicht aus einer anderen Branche ist. Ich hatte das jetzt auf eurem Networking-Event, da waren super viele aus der Do-it-yourself-Branche, aber irgendwie hatte man noch trotzdem ja, dieselben Themen, sage ich jetzt mal, an denen man irgendwie dran war.
Ja.
Und genau, also einfach der Austausch mit anderen, weil ich habe auch oft das Gefühl, in den Unternehmen ist man halt so als Amazon-Manager so allein auf weiter Flur.
Ja.
Aber da muss man sich halt irgendwie außerhalb nochmal mit anderen austauschen. Und ich finde es halt auch immer super interessant, da irgendwie die Eindrücke zu kriegen. Und es macht halt einfach Bock.
Ja, finde ich cool, dass du es nochmal so, ich meine, transparent auch sagst, weil ich glaube, viele merken das zu spät. Ah, okay, der Bereich ist doch extrem breit. Ich kann mich nicht da komplett alleine durchschlagen, obwohl ich das irgendwie sollte. Plus mein Unternehmen, und das, da kann man auch keinen Vorwurf machen, sieht vielleicht auch gar nicht so in den ersten Jahren auf den ersten Blick, was da alles so zugehört, ne, was so an kleinen und großen Aufgaben ansteht. Und es gibt vielleicht auch, ich glaube, immer noch sehr viele, die dann doch nicht rausgehen oder auch das, wo das halt auch einfach schwerer ist, vielleicht auch durch Location und auch einfach durch den Arbeitsalltag da in Kontakt zu kommen. Von daher recht passend, genau deshalb ja unser AOM Head and Marketplaces Format. Und witzig, dass du sagst, es war irgendwie eher niemand aus deiner Richtung da, das nehme ich direkt mit, das müssen wir ändern, weil wir haben ja relativ viele im Food- und Supplement, FMCG und Sportbereich. Ich verspreche dir, es wird sich ändern.
Sehr gut, sehr gut. Ja, heute Abend kann ich leider nicht dabei sein, aber dann beim nächsten Mal.
Ja, alles gut. Das nächste kommt bestimmt. Also schon mal Köln
ich hoffe.
Vormerken. Schon mal auf movestyle.de/AOM gehen und da steht schon was zu Köln. Wurde aber jetzt noch nicht groß promotet, weil ja jetzt erstmal Hamburg ansteht. Ja, ich danke dir, Madeline. Herzlichen Dank danke für dir. Diesen kurzweiligen, breiten Einblick. Ich finde cool, dass wir alle Bereiche mal so ein bisschen abgeklopft haben von Dextro Energy und bin mir sicher, da ist für viele was dabei, weil wir hören immer auch als Feedback zum Podcast, es geht gar nicht mehr um den mega Deep Dive, der ist auch schwer konsumierbar. Da haben Flo total. Und ich auch, ich hoffe, die Zuhörer merken das, haben Florian und ich auch bei uns das ja umgestellt, dass wir es auch nicht mehr zu tief in unseren fachlichen Gesprächen reingehen wollen, sondern eher schauen, dass wir möglichst viele Beispiele haben. Hey, wie machst du das? Wie machst du das? Und ich glaube, da waren viele coole Punkte heute von dir dabei.
Cool, ja, danke dir. Genau, vielleicht nochmal zum Abschluss. Also Amazon, ich glaube, das muss man sich auch irgendwie bewusst sein, tangiert halt irgendwie so jeden Bereich im Unternehmen, finde ich. Also so alles, was vielleicht früher getrennt war, wird halt durch Amazon irgendwie zusammengefasst. Also sei jetzt irgendwie der Bereich Produktentwicklung, Logistik, Marketing, das muss halt alles irgendwie dann konsolidiert werden. Und das finde ich halt auch super interessant. Und ja.
Gutes dann, Schlusswort.
Ja.
Vielen Dank dir, Martin. Mach's gut.
Cool, danke dir. Wir sehen uns. Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.